Du hast eine gute Freundin, einen guten Freund. Ihr habt euch bisher immer gut verstanden, aber gelegentlich mal seine unterschiedliche Meinung. Aber im Grunde habt ihr eine gute Beziehung. Ist nicht immer ganz einfach, aber ihr steht zueinander. Doch seit dem letzten Besuch ist alles anders geworden. Der Besuch endete in einer Katastrophe. Schon bei der Begrüßung hast du dieses Misstrauen gespürt. Es war nicht so herzlich wie sonst, distanziert, kühl. Und plötzlich wirst du mit Verdächtigungen und bösen Unterstellungen konfrontiert. Die werden Dinge vorgeworfen von deinem Freund oder deiner Freundin, die definitiv nicht stimmen. Du wirst hart angegriffen, sogar beleidigt. Und du hast nicht mal eine Chance, das irgendwie klarzustellen, kommst gar nicht zu Wort. Die Situation eskaliert, du gehst lieber. Fassungslos, entsetzt, traurig gehst du nach Hause. Und dann setzt du dich hin und schreibst einen Brief. In dem Brief stellst du die Dinge klar. In aller Deutlichkeit sprichst du an, was nicht in Ordnung ist. Und dann kommst du, nachdem alles geschrieben ist, zum Ende des Briefes. Wie würdest du jetzt diesen Brief abschließen? In dieser angespannten Situation. Herzliche Grüße? Nee, das passt nicht. Viele Grüße? Auch nicht. Mach's gut. Was würdest du deinem Freund, deiner Freundin wünschen mit dem Abschluss des Briefes? Wie kann man so einen Brief abschließen? Der Apostel Paulus war in einer ähnlichen Situation. Die Korinther waren ja nie einfach, aber er hatte sie trotzdem gern. 1,5 Jahre lebte Paulus in Korinth und hat dort die Gemeinde gegründet. Und kurz nachdem Paulus weggezogen war aus Korinth, kam es zu Missständen in der Gemeinde. Paulus schrieb darauf 2 Briefe. Einer davon ist als der erste Korintherbrief erhalten. Beide Briefe konnten jedoch diese Missstände nicht klären. Und daher reiste Paulus ganz persönlich dann nach Korinth. Und das endete in einem Desaster. Paulus wurde als Apostel in Frage gestellt. Man hat ihn hart angegriffen. Ihm wurden falsche Motive unterstellt und er wurde übel beleidigt. Traurig und verletzt reist Paulus ab. Und dann schreibt er einen Brief. Das ist der sogenannte Tränenbrief. Der ist uns auch nicht erhalten. Ist vielleicht ganz gut so. Und nach ersten positiven Reaktionen auf diesen Brief schreibt Paulus nochmal einen Brief. Und dieser ist erhalten als der 2. Korintherbrief. Und in diesem Brief bezieht Paulus jetzt klar Stellung. Dieser Brief ist wirklich eine scharfe Auseinandersetzung mit den Dingen, die damals geschehen sind. Er setzt sich mit seinen Gegnern auseinander. Da wird nichts schön geredet oder unter den Teppich der Liebe gekehrt. Und Paulus droht sogar mit harten Konsequenzen, wenn sich bis zu seinem nächsten Besuch die Situation nicht verändert hat. Am Ende des Briefes fasst er das dann nochmal zusammen und schreibt: Ich schreibe euch dies, bevor ich komme, weil ich hoffe, dass ich dann bei meiner Ankunft nicht mehr hart mit euch ins Gericht gehen muss. Denn ich möchte die Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat, gebrauchen, um euch zu ermutigen und nicht um euch zu schaden. Und dann kommt Paulus zum Schluss des Briefes. Und bei aller Kritik und bei aller Schärfe bricht dann am Ende nach diesen Sätzen der Segen durch. Im Anschluss an diesen scharfen Brief folgt ein starkes Hoffnungszeichen. Im Übrigen, liebe Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch zureden, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss, es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich finde, dieser Briefabschluss kann auch für uns eine Hilfe sein, wie wir uns in Konfliktsituationen verhalten können. Und dabei ist es jetzt egal, ob wir die sind, die zurechtgewiesen oder zurechtgebracht werden müssen, oder ob wir Opfer von Angriffen sind oder Unterstellungen, wie bei Paulus. Meistens ist es ja eher so, dass jeder so seinen Anteil hat, dass also keiner der Unschuldige ist und der andere nur der Schuldige, vielleicht mal mehr oder weniger. Wie dem auch sei, in welcher Rolle du dich gerade eben befindest, wenn du vielleicht in einem Konflikt stehst, lass dich von diesen Worten des Paulus inspirieren und rechne auch mit der Kraft dieser Segensworte. Und so wie Paulus Veränderungen durch die Kraft des Heiligen Geistes erwartet, so dürfen auch wir damit rechnen, dass Gottes Geist auch durch diese Worte wirken wird. Dieser kurze Briefschluss hat 3 Teile. Da ist zunächst die Ermahnung, sozusagen Schlussermahnung. Darauf folgt der Gruß Und dann segnet Paulus im Namen des dreieinigen Gottes. Und diese drei Elemente sind hilfreich für Konfliktsituationen. Dass wir ermahnen, die Dinge also ansprechen. Falsche Motive, falsche Dinge müssen angesprochen werden. Veränderung ist nötig, es kann nicht einfach alles so bleiben. Paulus schreibt im Imperativ, passiv, interessant, lasst euch zurechtbringen, lasst euch zureden. Er fordert also die Korinther auf, etwas an sich machen zu lassen. Und aus dem Zusammenhang wird schnell deutlich, nicht Paulus will die Korinther zurechtbringen, sondern Gott selbst, Gottes Geist will sie zurechtbringen. Lasst euch vom Heiligen Geist zurechtbringen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sagt Paulus, die wird euch zurechtbringen und euch gut zu reden, wenn sie es denn zulassen. Deswegen diese Aufforderung, lasst Gottes Geist an euch wirken. Das wird euch verändern. Was Paulus damit meint, werden wir uns genauer noch anschauen. Aber das Erste ist, dass Dinge in Ordnung kommen. Das ist wichtig. Deswegen die Ermahnung. Aber Paulus geht davon aus, dass das ein Prozess ist, dass das nicht von jetzt auf gleich alles wieder gut ist. Und daher sollen sie sich grüßen. Auch das hat eine Bedeutung. Eben nicht mal nur so flüchtig zunicken oder Hallo sagen, sondern mit dem heiligen Kuss. Und Paulus grüßt auch von seiner Seite aus, von den Mitarbeitern, die Geschwister in Korinth. Es muss also trotz Spannungen möglich sein, dass wir uns freundlich, respektvoll grüßen und nicht aus dem Weg gehen. Dazu auch gleich noch mehr. Und der Segen, das ist das dritte und das stärkste Element in dieser Konfliktsituation. Dieser Segen hat Kraft, Blockaden aufzulösen und zu versöhnen. Und diese drei Elemente, finde ich, sind eine schöne Anleitung, wie wir miteinander in Konflikten umgehen können. Dass wir ermahnen, dass wir Dinge ansprechen, ganz klar. Dass wir auf Veränderung hinwirken, dass wir uns freundlich grüßen, mit Respekt umgehen und dass wir einander segnen. Jetzt schauen wir uns die Elemente nochmal genauer an. Die erste Aufforderung hat mich total überrascht. Freut euch. Mit allem hätte ich gerechnet in dieser Situation, aber nicht damit. Vielleicht so, geht in euch oder schämt euch oder trauert über euer Verhalten oder weint oder betet oder reißt euch zusammen oder besinnt euch. Aber nicht mit freut euch. Was gibt es da zu freuen, wenn Menschen nicht miteinander können? Es ist doch oft eher zum Weinen. Aber Paulus sagt, freut euch. Warum können wir uns freuen, selbst wenn wir in Spannungen stehen? Es ist erstaunlich, auch im Brief an die Philipper fordert Paulus im Zusammenhang mit einem Konflikt auf, sich zu freuen. Wir lesen diese Bibelstelle in Philipper 4 eher isoliert, aber das hängt mit einem Konflikt zusammen, was da steht. Ich lese es mal am Stück. Philipper 4 ab Vers 2, da geht es um einen Konflikt. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, dass sie sich als Schwestern im Glauben vertragen. Dich aber, mein bewährter Gefährte, bitte ich, dass du ihnen dabei hilfst. Die beiden haben sich mit mir für die Verbreitung der guten Nachricht eingesetzt, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Name im Buch des Lebens stehen. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren. Geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Soweit. Das ist das Gesamtpaket dieser Ermahnung in dieser Konfliktsituation und hat was mit Freude zu tun. Da haben also zwei Frauen Stress miteinander. Ein Freund von Paulus soll den beiden helfen, wieder zueinander zu kommen. Und dann erinnert Paulus an die positiven Seiten dieser beiden Frauen. Da gibt es was zu freuen an diesen Frauen. Das sind zwei tolle Frauen, sagt er. Und da können wir uns mal drüber freuen. Wir suchen also erstmal nach dem, woran wir uns freuen können in Konfliktsituationen. Wenn wir nur auf den Konflikt schauen, dann lähmt das. Schauen wir also auf die positiven Seiten der Konfliktparteien. Und vor allem dann, freut euch in Jesus. Freut euch daran, dass es Jesus gibt. Das ist der eigentliche Grund zur Freude. Wenn wir Jesus nicht hätten, dann müssten wir resignieren. Und das ist das, was mir auch immer Hoffnung gibt in Konfliktsituationen. Ich denke, da ist immer auch noch Jesus, der eingreifen kann, der wirken kann. Und das ist allein Grund zur Freude. Wir können beten, dass Gott Dinge verändert. Gott kann verfahrene Konfliktsituationen verändern, sein Friede wird das Denken und das Wollen bewahren. Auch hier wieder der Friede, ne? Wie bei im Korintherbrief. Da ist also ein Mitarbeiter, der soll diese Frauen zusammenbringen und er soll dabei Freude vermitteln. Also in dieser Konfliktmanagement soll er Freude hineinbringen. Am Anfang des Philipperbriefes sieht Paulus auch seine Aufgabe darin, die Freude an Glauben zu fördern. Er sagt, ich werde euch erhalten bleiben, um eure Freude im Glauben zu fördern. Habe ich noch nie so gesehen. Paulus sagt, meine Aufgabe ist es, euch froh zu machen im Glauben. Paulus ist also so eine Art Frohmacher, nicht Spaßmacher, aber ein Frohmacher, ein Freudenmacher. Und im Korintherbrief schreibt er ganz am Anfang, wir sind Mitarbeiter eurer Freude. Das heißt, wir haben die Aufgabe, euch froh zu machen. Und ich glaube, wir brauchen das in Gemeinden. Wir brauchen nicht Spaßmacher, aber Freudenmacher, dass uns das froh macht, was wir im Glauben haben. Wir haben durch unseren Glauben so viel Grund zur Freude. Der Heilige Geist bewirkt Freude. Frucht des Geistes ist Freude und Hoffnung, dass Gebet verändert. Das ist Grund zur Freude. Einige Verse, bevor Paulus die Korinther zum Freuen auffordert, schreibt er, wir freuen uns, wenn ihr stark werdet. Wir freuen uns, wenn ihr wieder stark werdet. Paulus möchte Freude in dieser gedrückten Stimmung verbreiten. Lassen wir uns doch in Konfliktsituationen und Spannungen nicht runterziehen von dem Schweren, von den Konflikten. Ich denke aktuell an eine Gemeinde, die in einem schweren Konflikt steht oder dieser Konflikt, der belastet die Gemeinde, die Leitung. Das sind zwei Parteien, die nicht zueinander finden. Und das zieht die Gemeindeleiter runter, das zieht die ganze Gemeinde runter. Heute wird auch dieser Text in dieser Gemeinde gepredigt. Ich bete dafür, dass dieser Text etwas bewirkt. Wie wäre das, wenn in dieser gedämpften Stimmung dort in dieser Gemeinde Leute aufstehen und sagen würden, nein, ich will mich nicht länger von diesem Konflikt runterziehen lassen. Ich will mich freuen an Jesus. Jesus ist stärker. Jesus wird diese Situation zurechtbringen. Und dafür betet er auch Paulus. Und er freut sich bei dem Gedanken schon, dass Jesus diese Konfliktparteien zurechtbringen wird. Was bestimmt uns, wenn es hakt, wenn es klemmt in Konflikten? Der Konflikt oder die Freude an Jesus? Ich glaube, das kann uns verändern. Damit sind die Probleme noch nicht gelöst. Aber wir haben eine positive Sicht, weil es Jesus immer noch gibt, der da ist. Jesus wird die Menschen zurechtbringen. Daher die Bitte von Paulus, lasst euch zurechtbringen. Ich habe überlegt, wie kann man das darstellen, was Paulus hier meint mit dem Zurechtbringen. Dieses Wort Zurechtbringen bedeutet in Ordnung bringen, in eine vollkommene Ordnung bringen, heißt es sogar. Und da hatte ich an Magneten gedacht, Magneten und Magnetfeld. Ferromagnetische Stoffe, also Eisen, bestehen ja aus Kleinstmagneten innen drin, so wie hier so ein bisschen angedeutet. Und normalerweise sind diese Kleinstmagneten, diese Elementarteilchen im Eisen zum Beispiel, durcheinander. Und dadurch haben sie keine Wirkung. Kommt jetzt ein starker Magnet, wie in diesem Bild, und zieht man den über dieses Stück Eisen, dann richten sich diese kleinen Teile alle nach diesen Magneten aus, nach diesem großen. Und dann sind sie in eine Ordnung gebracht. Und dies ist eine vollkommene Ordnung, eine gute Ordnung, weil dadurch hat das Eisen Wirkung, es ist magnetisch. Und ich dachte, das ist eigentlich ein schönes Bild für Gemeinde. Gemeinde ist wie so ein Stück Eisen und jedes Gemeindeglied ist wie so ein Mini-Magnet in diesem Eisen drin. Und solange wir durcheinander in Unordnung sind, haben wir keine Wirkung. Und dann kommt Jesus, der Obermagnet, der große Magnet und berührt uns. Und wenn er unsere Gemeinde berührt, dann richten wir uns nacheinander nach ihm aus. Und er bringt uns in eine vollkommene Ordnung und wir werden wie ein Magnet. Und davon schreibt ja auch Paulus, wir sollen Christus ähnlicher werden. Und wenn wir das dann zulassen, dass Jesus uns ausrichtet und uns zurechtbringt und wir uns nach Jesus ausrichten, dann werden wir magnetisch, dann haben wir eine anziehende Wirkung als Gemeinde. Und so verstehe ich die Anweisung von Paulus, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ausrichten auf Jesus. Und das wird durch den Heiligen Geist geschehen, der uns zuredet. Lasst euch zureden. Zureden, das ist eine schöne Übersetzung von diesem Wort Parakaleo. Das griechische Wort bedeutet sowohl ermahnen als auch trösten. Und dann fragt man sich immer, was ist jetzt gemeint? Soll es ermahnen, soll es trösten? Parakaleo, das heißt parabei, parallel und kaleo, rufen, call im Englischen. Das heißt, da wird jemand dabei gerufen oder jemand kommt dabei und ruft. Der Heilige Geist ist der Paraklet, das ist genau das gleiche Wort. Er kommt an unsere Seite und er spricht zu uns, so wie hier, diesen störrischen Esel. Lasst das zu, schreibt Paulus. Lasst zu, dass der Heilige Geist in eure Herzen spricht. Und Paulus ist davon überzeugt, dass der Heilige Geist in die Herzen dieser Menschen sprechen wird, in diese Konfliktsituation. Wenn du in einem Konflikt stehst, auf welche Stimme willst du hören? Da gibt es viele Stimmen in dir. Hörst du auf die Stimme deines verletzten Herzens? Hörst du auf die Stimme deines Stolzes? Nein, ich nicht. Hörst du auf die Stimme der Rache? Ich kann mir nicht alles gefallen lassen. Ich muss mich auch mal wehren. Lass zu, dass der Heilige Geist zu dir sprechen kann und höre auf die Stimme des Geistes. Und das kann bedeuten, dass du dich dann wieder im Bild vom Magnet ausrichten musst. Dass du dich vielleicht mal drehen musst. Dass du dich verändern musst. Das kann unter Umständen Umdenken erfordern. Lass dein Denken neu ausrichten durch den Heiligen Geist. Seid eines Sinnes. Eines Sinnes sein heißt nicht, dass wir jetzt alle gleichförmig sind und alle einheitlich sind. Das ist damit nicht gemeint. Dieses Bild macht sehr schön deutlich, was eines Sinnes bedeutet. Diese vielen bunten Fische bilden einen großen ganzen Fisch. Und das ist auch ein Bild für Gemeinde. Wir alle bilden den Leib Jesu ab in dieser Welt. So unterschiedlich wie wir sind, gemeinsam sind wir Leib Jesu in dieser Welt. Christus ist durch uns präsent. Und eines Sinnes sein heißt dann, dass wir die DNA sozusagen von Jesus in uns tragen. Jede Zelle unseres Körpers hat ja die DNA unseres Körpers. Und wir sind auch kleine Minizellen des großen Körpers. Und jede Minizelle solle die DNA des Ganzen tragen. Das meint dieses Einssein. Das heißt, dass wir etwas vom Wesen von Jesus haben. Nochmal Philipperbrief, Kapitel 2. Da geht Paulus konkret darauf ein und sagt, habt die gleiche Gesinnung, also die gleiche DNA wie Jesus. Er hat sich erniedrigt. Der hat nicht auf sein Recht bestanden. Er hat gedient, er hat sich nicht bedienen lassen. Er hat keine Ansprüche gestellt, sondern er hat sich erniedrigt, hat sich hingegeben, geopfert und Gott hat ihn erhöht. Weil er wusste, dass Gott ihn erhöhen wird, deshalb konnte er sich ganz hingeben. Und diese Haltung von Jesus sollen wir einnehmen. Besteht nicht auf euer Recht oder auf eure Ansprüche. Vertraut darauf, dass Gott für euch sorgt. Gott wird euch Gerechtigkeit verschaffen. Gott richtet, ihr müsst nicht richten. Haltet Frieden, haltet gemeinsam am Frieden fest und lasst euch diesen Frieden nicht aus der Hand reißen. Auch hier gilt wieder der Bezug zu Jesus. Jesus ist der Friede. Wir sollen nicht irgendeinen Frieden halten, keinen Waffenstillstand, sondern an Jesus festhalten. Und wenn wir an Jesus dranbleiben, dann wird auch der Friede halten bleiben. Haltet Frieden und der Gott des Friedens wird bei euch sein. Den Frieden kann uns nur Gott geben, aber wir können es verhindern. Und so haben diese Aufforderungen von Paulus Wirkung. Das gehört zusammen. Paulus sagt, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch zureden, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und wenn das alles ist, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens bei euch sein und mit euch sein. Es liegt an uns, an jedem Einzelnen von uns, ob wir dem Frieden Gottes oder Gott, dem Gott des Friedens unter uns Raum geben. Ob wir es zulassen, dass er uns zurechtbringt, dass er uns ausrichtet. Ob wir es zulassen, dass er zu uns redet, dass er unsere Motive hinterfragt und verändert. Der Gott des Friedens will uns verändern. Aber er zwingt uns nicht. Er kommt nicht gewaltsam über uns, er bietet es an. Es liegt an uns, ob wir das zulassen. Jetzt komme ich zu den Grüßen. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Wir legen ja sehr viel Wert darauf, dass wir die Worte der Bibel beachten, aber beim heiligen Kuss hört es seltsamerweise auf. Komisch. Nein, ich bin jetzt nicht dafür, dass wir den heiligen Kuss hier bei uns einführen. Es geht ums Prinzip. Der heilige Kuss war offenbar ein Begrüßungsritual in den Gemeinden damals. Unter jungen Leuten kommt das jetzt wieder und auch in anderen Kulturen, auch bei unseren syrischen Freunden beobachte ich das auch, dass man sich mit einem Kuss auf die Wange begrüßt. Was will Paulus damit sagen? Das heißt, wer mit dem heiligen Kuss begrüßt wurde in der Gemeinde, der gehörte dazu. Das war also ein Ritual, um zu zeigen, du gehörst zu uns. Diese Form der Begrüßung ist ein Zeichen, herzlich willkommen, du bist einer von uns, du gehörst dazu. Jetzt kann man sich vorstellen, dass in Konflikten Leute sich aus dem Weg gehen, aneinander vorbeigehen oder vielleicht sich sogar gegenseitig ausgrenzen. Du hast hier nichts mehr verloren durch dein Verhalten. Bleib draußen. Und mit dieser Aufforderung macht Paulus jetzt deutlich, Leute, auch wenn ihr Spannungen miteinander habt und wenn diese Spannungen noch nicht gelöst sind, ihr gehört zusammen. Und das macht deutlich, indem ihr euch mit diesem Ritual küsst, dass ihr euch nicht aus dem Weg geht. Ich finde, es ist auch ein wichtiges Zeichen für uns. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen sind hier in der Gemeinde und sogar wenn es Streit gibt, dann sollten wir uns trotzdem respektvoll begrüßen, die Hand geben, nicht aneinander vorbeigehen, in die Augen schauen. Das ist ein Zeichen, wir gehören trotz Unterschiedlichkeit, trotz Spannungen und Konflikte, wir gehören immer noch zusammen und wir bleiben zusammen. Auch wenn unser Verhältnis gestört ist oder angespannt. Paulus macht das von sich aus ja auch deutlich, sagt, ich grüße euch im Namen der Heiligen, wir grüßen euch, wir gehören zusammen, auch wenn wir Spannungen miteinander haben. Und das gilt auch für unser Miteinander, wir gehören zusammen. Und das sollten wir auch ausdrücken, jetzt nicht unbedingt mit einem Kuss, aber doch mit einer freundlichen, liebevollen, respektvollen Begrüßung. Zum Schluss kommt der Segen. Segen, das ist kein frommer Wunsch, sondern eine Wirkung. Wenn wir segnen, dann sprechen wir nicht die Wünsche aus, sondern Gottes Wirken. Segen ist ein Wirkwort, hat mir jemand gesagt. Ein Wirkwort, das bewirkt, was wir aussprechen. Gott sprach zu Aaron, so sollt ihr segnen. Wenn ihr segnet, werde ich segnen. Das heißt, Gott bindet sich an unseren Segen. Wenn wir segnen, segnet Gott. Er bewirkt das, was wir im Segen aussprechen. Natürlich bleibt Gott souverän. Er segnet nicht automatisch alles, was wir segnen. Gott wird nur das segnen, was auch in seinem Sinne ist. Aber Frieden für die Korinther, das war in seinem Sinne. Und deswegen wird dieser Segen, den Paulus ausgesprochen hat, wirken. Paulus wusste, Gott wird so segnen. Stellt euch vor, wir segnen uns in der Gemeinde mit diesem Segen. Stell dir vor, Gott wirkt das, was du im Segen aussprichst. Wenn du deinen Konfliktgegner segnest, vielleicht hast du jetzt Menschen vor Augen und sagst zu diesem Menschen, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit dir. Du musst es nicht mal persönlich sagen, du kannst auch im Gebet ihn segnen in Abwesenheit. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit dir. Was passiert, wenn diese Gnade tatsächlich, wo ich von ausgehe, diesen Menschen begegnet? Das heißt, Jesus wird ihm gnädig sein. Jesus wendet sich ihm gnädig zu. Und Jesus vergibt das Böse, was er oder sie dir angetan hat. Und diese Gnade wird den anderen verändern. Die geht nicht einfach so ab. Diese Gnade wird wirken. Gottes Güte leitet zur Umkehr, schreibt Paulus. Gnade, das ist Zuwendung. Jesus wendet sich diesen schlechten Menschen, der dich geärgert hat, zu. Er wendet sich dieser Person zu und er freut sich an ihr. Er ist ihr wohlgesonnen. Gnade heißt auch wohlgesonnen sein. Was könnte passieren, wenn du einen schwierigen Menschen segnest mit den Worten, die Liebe Gottes sei mit dir. Die Liebe Gottes sei mit dir. Du kannst diese Person nicht lieben, aber Gott liebt sie und Gottes Liebe begegnet dieser Person mit diesem Segen. Der schwierige Mensch wird Gottes Liebe erleben, erfahren, spüren. Was könnte passieren, wenn du jemanden die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zusprichst? Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir. Der Heilige Geist sei dir ganz nahe. Er stehe dir bei, er spreche dir zu. Gut zu. Unterschätzen wir nicht die Wirkung des Segens. Für Paulus ist das kein frommer Schluss, um das Ganze irgendwie noch fromm gut abzuschließen, sondern für Paulus ist das ein hoffnungsvolles Wirkwort, weil er weiß, das wird meine Geschwister in Korinth verändern. Und wenn er schreibt allen, dann meint er auch alle, nicht nur einige, nicht nur die Guten und die Lieben, sondern dieser Segen gilt wirklich allen, auch den Schwierigen, Problematischen. Er segnet alle, auch die Schwierigen. Und so sollten auch wir einander segnen und wir dürfen davon ausgehen, Gott selbst wird segnen. Amen.